Wo es dann eher halt irgendwie merkwürdig ist, wo ich es merke, ist, wenn das so mit im Zusammenhang mit so Queersein aufkommt.
Inwiefern?
Also die haben dann eine genaue Vorstellung, wie so meine Geschichte sein soll, dass sie aus so voll in schlimmen Verhältnissen kommen, dass meine Eltern voll homophob sind und so.
Mhm.
Oder allgemein, dass Osteuropa voll homophob ist. Und das ist halt so voll das komische Bild, weil meine Eltern waren nie mir gegenüber homophob.
Mhm.
Klar gibt es Homophobie in Osteuropa, aber so gibt es auch hier in Deutschland.
Ja, ich würde gerade sagen, in Berlin werden Leute auch auf der Straße zusammen.
Also nicht nur in Berlin, sondern im Dorf zum Beispiel. Also ja. Genauso schlimm, also vor allem, wenn es so katholische Dörfer sind.
Auch bei mir vor der Haustür schon passiert.
Ja. Und das andere Ding ist halt auch so, dann wird halt irgendwie so versucht, Homophobie outzusourcen und irgendwie ich so bemittle halt oder so, damit die sich zeigen können, wie geil sind die mental und gebildet sie sind und weltoffen. Aber das sind dann so Leute, die haben einfach keine Ahnung. Also zum Beispiel, man kann, wenn man aus Osteuropa ist, auch als Osteuropa, was nicht in der EU ist, wie Russland zum Beispiel, kein Asyl aufgrund von Verfolgung basierend auf der sexuellen Identität oder geschlechtlichen Identität bekommen. Es werden mehrmals im Jahr hunderte von Anträgen eingereicht, die aber nicht angenommen werden, weil entweder angezweifelt wird, dass man irgendwie queer ist, oder aber gesagt wird, dass die konkrete Bedrohungslage im Herkunftsland, zum Beispiel Russland, nicht stark genug ist, als dass man ein Asyl rechtfertigen könnte. Und also das ist halt so ein Ding. Also das fuckt mich halt zum Beispiel super ab, dieses Unwissen irgendwie. Es ist so, als wäre Osteuropa so die Box der Pandora irgendwie. So, niemand hat eine Ahnung davon.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Hay Bale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Daniel. Daniels Eltern kamen 1994 unter der administrativen Kategorie der SpätaussiedlerInnen aus Kasachstan in die BRD. Daniel selbst ist in Hünsborn im Sauerland groß geworden. Lange Zeit konnte Daniel weder mit den eigenen Eltern noch mit FreundInnen über migrantische Identität oder Queersein reden. Mit der Zeit folgten dann aber auch neue intensive FreundInnenschaften, der Mut zur eigenen Lebensgestaltung und unerwarteter Support. Mit Daniel spreche ich deshalb über die Beschäftigung mit der eigenen Familienbiografie, die Suche nach Sprachlichkeit zwischen den Generationen sowie Schnittstellen zwischen rassistischen und queerfeindlichen Erfahrungen. Dazu vorab eine Anmerkung. Wenn Daniel von den eigenen Erfahrungen spricht, beinhalten diese auch verletzende Wörter und rassistische Diskriminierungen, die gegenüber Daniel und Daniels Familie verwendet wurden. Falls dir das gerade zu nahe geht, hör doch gern eine andere Folge. Hallo Daniel.
Hi.
Hi, grüß dich. Daniel, ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute mit dir sprechen kann. Wir sprechen heute über dein Großwerden in, korrigiere mich, wenn ich es falsch ausspreche, Hünsborn.
Genau, Hünsborn.
Hünsborn im Sauerland, habe ich nachgeschaut. Und da lebten, was ich rausgefunden habe, 3162 Menschen. Das ist nicht so viel.
Nee, das sind ein paar Kühe auf jeden Fall.
Classy. Ich möchte gerne einsteigen, ganz klassisch, wie ich immer einsteige. Und zwar, was sind die ersten drei Dinge, die dir einfallen, wenn ich Hünsborn im Sauerland sage?
Ich glaube, heute würde ich sagen, halt so das Haus meiner Eltern.
Mhm.
Und damit halt auch so zum einen halt das Gebäude, wo ich groß geworden bin, einfach. Meine Eltern natürlich, die da noch wohnen und Friends, die ich dort noch habe und besuchen kann. Das ist so der Stellenwert, den man heute hat. Also, dass halt noch alle Freunde sind und meine Eltern hat wohnen.
Du denkst an deine Eltern, sehr konkret auch an das Haus deiner Eltern und an deine Friends. Ich fange mal ganz groß an. Ja. Wie war es für dich, in Hünsborn aufzuwachsen und da groß zu werden?
Boah, strange. Ich kann das also gar nicht. Ich habe letztens auch drüber nachgedacht, irgendwie, was ich auf so eine Frage hier irgendwie antworten kann. Also, es hat sich sehr verändert irgendwie, auch mit der Zeit, wie ich es damals wahrgenommen habe, wie ich heute darüber denke, wie ich vor 3 Jahren vielleicht darüber gedacht habe, das ist gerade so voll im Wandel. Wir waren nicht immer in Hünsborn, wir haben davor in Trollshagen gewohnt, in so einer Plattenbausiedlung mit anderen Leuten halt zusammen.
Wo liegt das?
Trollshagen ist auch im Kreis Olpe,
mhm.
Ungefähr 20 Minuten vom Auto entfernt halt, die andere Ecke vom Kreis halt. Genau, und davor haben meine Eltern in so einer alten Schule gewohnt,
mhm.
Die umfunktioniert wurde als so ein Aufnahmelager. weil meine Eltern als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen sind. Also sie sind selber gar nicht in Deutschland geboren worden, sondern in Kasachstan, in Karaganda, was genau ein zentralasiatischer Staat ist, ehemalige Sowjetunion. Genau, und aber auch das ist ein großes Thema, irgendwie jetzt will ich nicht so, ob ich da jetzt schon reingehen soll.
Klar, hau raus.
Okay, dann hau ich raus. Also wir sind Spätaussiedler, so für die Leute, die das nicht wissen.
Genau, kannst du einmal nochmal sagen, was das ist? Das
genau. Super. Also es gab...
ja, was das bedeutet, meine ich.
Also Spätaussiedler ist eine administrative Kategorie. Mhm. Also es ist halt jetzt nicht unbedingt etwas, mit Leute sich selber so bezeichnen würden.
Das habe ich mich auch gefragt, tatsächlich.
Genau, es ist halt eine juristische Kategorie. Mhm. Um Migranten aus der Sowjetunion untereinander unterscheiden zu können. Also es gibt in Deutschland ungefähr 3 Millionen MigrantInnen aus der Sowjetunion, aus der ehemaligen, die in den 90ern als entweder SpätaussiedlerInnen oder jüdische Kontingentgeflüchtete gekommen sind. Die machen die größte Personengruppe innerhalb der osteuropäischen MigrantInnen hier aus. Mhm. Daneben gibt es noch so Arbeits- und BildungsmigrantInnen, die auch aus Polen und so gekommen sind, aber genau, die sind dann über andere Wege gekommen. Und genau, die SpätaussiedlerInnen und die jüdischen Kontingentgeflüchtete sind halt in den 90ern nach Deutschland gekommen. Davor konnten zum Beispiel JüdInnen von den 90ern auch als Spätaussiedler kommen. Das wurde aber ein bisschen eingeschränkt, weil als SpätaussiedlerInnen zu kommen bedeutet, dass man sofort die deutsche Staatsangehörigkeit bekommt. Und die Leute fanden das halt nicht so cool, die Bevölkerung in Deutschland, und als Reaktion darauf haben sie dann eben die Kategorie ein bisschen getrennt, und SpätaussiedlerInnen ist und jüdischer Kontingentflucht sind halt so Reparationszahlungen, die je nach dem Fall der Sowjetunion erweitert wurden, weil zum einen Juden in der Sowjetunion unter Deutschland gelitten haben und Personen in der Sowjetunion, die als Deutsche gegolten haben, auch gelitten haben, weil sie deportiert wurden, unter anderem. Weil zum Beispiel die Familie von meinem Vater kommt aus der Ukraine, die Familie von meiner Mutter kommt aus Russland. Und ihnen wurde halt vorgeworfen, dass wenn die Deutschen einmarschieren, sie dann kollaborieren würden und denen helfen würden.
Ach, krass.
Genau, und aus Angst deswegen wurden halt, also 1940 hat es angefangen, 1941 hat die Deportation von zum Beispiel den Wolgadeutschen angefangen. Also es gab eine Wolgadeutsche Nation im Russischen Reich, also wir hatten unsere eigene Nation. Dann hat aber Hitler halt so den Zweiten Weltkrieg angefangen und ist nach Polen einmarschiert und dann hat er versucht, in die Sowjetunion einzumarschieren, und deswegen hat dann Stalin geordert 1941, also vor 80 Jahren, heute haben wir Jubiläum, weil nicht heute, dieses Jahr haben wir Jubiläum, geordert, dass diese Menschen deportiert werden. Und dann mussten sie nach Sibirien. Und wenn man sich Russland so vorstellt, denkt man, Sibirien irgendwie hat man im Kopf, das ist also der größte Teil Russlands. Und Sibirien ist nicht wirklich so, also es gibt Ecken, die sind einfach nicht belegbar, weil es halt so kalt ist und so schlammig oder moorig und die Witterungsverhältnisse da einfach nicht geil sind. Und dort wurden Zwangsarbeitslager eingerichtet, sogenannte Gulags, in denen dann genau gefangene Menschen arbeiten mussten, zum größten Teil bis sie halt gestorben sind, weil sie da halt, genau, es gab da halt Gewalt, weil es ein Zwangsgefängnis war, Unterhungerung, andere Schäden und so weiter. Und genau, das ist halt wegen diesen Schicksals hat die Regierung von Kohl gemeinsam mit Gorbatschow entschieden, dass Personen, die in der Sowjetunion als, oder die aufgrund des Einmarsches der Deutschen vorweisen können, dass ihre Familie gelitten hat, durch Deportation zum Beispiel, dass sie zurückkommen dürfen. Genau. Es geht dabei gar nicht so sehr um, was viele jetzt heute auch denken, auch viele Russlanddeutsche, das ist zum Beispiel ein Begriff, den man benutzen kann für solche Leute, wobei nicht alle diesen Begriff feiern. Genau, es ging nicht darum, dass Russlanddeutsche Deutsche waren, sondern es ging darum, dass Russlanddeutsche wegen Deutschland in der Sowjetunion gelitten haben.
Verstehe.
Deswegen wurde die Reparationszahlung geleistet. Und bei Juden genau ähnlich, weil Hitler halt die Shoah angeführt hat, hat dann die Kohl-Regierung auch gesagt. Und auch, weil in Deutschland gab es nach der Wiedervereinigung nur 2000 JüdInnen, und es wäre für das wiedervereinigte Deutschland ein Armutszeugnis gewesen. So hat Kohl gedacht, wenn die deutschen Juden aussterben würden, weil es keine Gemeinden mehr gibt. Deswegen haben sie ganz viele, also 200.000 JüdInnen aus der ehemaligen Sowjetunion und ihre Angehörige nach Deutschland geholt. Und ja, das ist so die Kurzfassung. Einführung in posttibetische Migration. Und da gibt es so viel zu sagen, weil das, also, das ist ein Thema, worüber ich jetzt auch über meine Masterarbeit schreiben möchte und viel darüber nachdenke aktuell, früher auch viel darüber nachgedacht habe, weil das mein Leben so bestimmt hat. Es war halt sehr maßgeblich. Zum Beispiel, wenn du meine Heimat Hünsborn ansprichst, wären wir nicht jetzt später aus Hitlerin gekommen, sondern wären wir vielleicht nicht da gelandet, weil wir wurden nach dem Königsberger Schlüssel, das ist so ein Verteilungsschlüssel, der bundesweit eingesetzt wird und basiert auf dem Bruttoinlandsprodukt eines Bundeslandes, eben die Verteilung, in der Geflüchtete innerhalb der Bundesländer verwiesen werden, regelt. Mhm. Und Nordrhein-Westfalen ist eben ein sehr reiches Bundesland, deswegen sind viele SpätaussiedlerInnen, meine Familie ist 1994 gekommen, aus Kasachstan, nach Nordrhein-Westfalen verwiesen worden in sogenannte Flüchtlings- und Asylheime, wo sie dann eben mit anderen Leuten zusammengewohnt haben. Meistens gab es so individualisierte Heime nur für diese posttibetischen MigrantInnen und meine Familie war eben in Drolzhagen, in so einem kleinen Dorf von Drolzhagen, Drolzhagen ist die Gemeinde, in so einer Schule untergebracht, ich glaube 2 Jahre. Worden und die durften sich halt ihren Wohnort nicht frei aussuchen. Weil die Familie von meiner Mutter, die ist früher gekommen oder später, und die sind nach Hessen gekommen zum Beispiel, das ist in der Nähe von Gießen. Und an sich wollte Mama zum Beispiel schon gerne zu ihnen ziehen, aber wenn sie außerhalb der Gemeinde, in der sie gemeldet worden sind, von der Ausländerbehörde, dann gab es irgendwie Sanktionen oder die durften keine Sozialleistung mehr beziehen oder sowas. Genau.
Und ich habe es richtig verstanden, Sie haben keine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen?
Doch, sofort,
okay.
Weil wir als SpätaussiedlerInnen gekommen sind. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist für Personen, die anders herkommen, ausgeschlossen.
Also okay.
SpätaussiedlerInnen sind, was das angeht, sofort die privilegierten Migranten, weil sie sofort halt den deutschen Pass bekommen haben. Mhm. Jüdische Kontingentgeflüchtete zum Beispiel oder Juden aus Russland so, hatten halt eine Bleibeerlaubnis, eine dauerhafte, glaube ich, und mussten sich dann nachher erst naturalisieren lassen.
Was für eine krasse staatliche Mechanik dahinter wirbelt. War das so ein 90er-Ding oder gibt es heutzutage auch noch SpätaussiedlerInnen? Gibt es das noch? Geht das noch?
War voll spannend. Ich habe das jetzt in den letzten Wochen mit vielen Leuten besprochen. Ich habe jetzt im Mai einen neuen Job angefangen in einer Einrichtung, genau, in einem Sozialdienstleistungsbetrieb, der in ganz Deutschland aus der öffentlichen Hand Aufträge zum Betrieb, zur sozialpädagogischen Beratung und Betreuung von Einrichtungen kümmert, die unter anderem Asylsuchende, aber auch SpätaussiedlerInnen und jüdische Kontingentgeflüchtete aufnehmen. Und es kommen jedes Jahr noch, wenn man beide Gruppen, also die Juden und die Russlanddeutschen oder die SpätaussiedlerInnen zusammennimmt, dann sind es ungefähr 5000 Menschen, die kommen pro Jahr.
Wirklich?
Die müssen verteilt werden, genau. Man kann aber jetzt nicht mehr so einfach kommen wie früher. Meine Familie zum Beispiel musste keinen Deutschtest machen, die sind 94 gekommen und wären sie 2 Jahre später gekommen, 96, hätten sie einen Deutschtest machen müssen und meine Onkels und Tanten, also hätten Probleme gehabt, sie hätten das vermutlich bestanden. Mit den Jahren wurde das Aufnahmeverfahren sukzessiv erschwert, sodass jetzt zum Beispiel nur noch Personen antragsberechtigt sind, die vor 1990 geboren worden sind. Das heißt, die Generation, die jetzt geboren wird, könnte nur irgendwie über Eltern oder Großeltern einen Antrag stellen und dann Familiennachzug machen.
Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du das zum ersten Mal begriffen hast, dass deine Familie, dass deine Eltern SpätaussiedlerInnen sind? Und was hat das mit dir gemacht, das zu begreifen, diese Geschichte?
Kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich kann es nicht datieren. Natürlich, also meine auch so Familientreffen, meine Großeltern reden, also die reden Russisch, wir essen post-sowjetische Küche oder sowjetische Küche, wie Pelmeni, Akroshka, Borsch, Beshpelmak, was das Nationalgericht von Kasachstan ist zum Beispiel. Aber das war halt so normal für mich irgendwie und weil wir, bis wir nach Hünsborn gezogen sind, auch nur unter uns waren, also in Drolzhagen haben wir dann irgendwann aus dieser Schule heraus in einer Wohnung gewohnt und unter uns, über uns und so, haben halt nur so russischsprachige Migranten gewohnt. Mhm. Und deswegen war das ja irgendwie halt so normal auch, dass zum Beispiel, also meine Mutter heißt Natalia, mein Vater heißt Anatoli, wie das Anatolische Reich. und die Kinder halt aber dann deutschen Namen haben, Daniel heißt es zum Beispiel. Ja, so dieses Mischmasch war irgendwie voll normal, ich habe es nicht hinterfragt. Glaube ich zumindest. Ich bin relativ spät in den Kindergarten gekommen. Erst als ich als nach Hinsbank gezogen sind.
Mhm. Wie alt warst du da?
Ich glaube 5. Mhm. Ich könnte aber auch 4 gewesen sein, aber ich glaube 5. Und ich glaube, das ist spät. Und dann habe ich das irgendwie gemerkt, weil mir das halt von meiner Außenwelt, ich habe dann zum ersten Mal irgendwie Kontakt mit so deutschen Kindern oder Kindern, die keinen Migrationshintergrund haben, gehabt, glaube ich, so intensiver, weil meine Mutter halt eine russische Freundin hatte, mhm, und dann halt zusammengespielt hat. Und auch die Kindergärtnerin und genau, wir sind nach Rinsburg gezogen, ich glaube 2002 war das. Mhm. Meine Eltern haben dort ein Haus auf Kredit gekauft und ich habe halt irgendwie gemerkt zum Beispiel, dass ich glaube, meine Mutter hat halt die ganzen so Behördengänge mit mir gemacht und mich in der Kita angemeldet und so, dass das für sie schwieriger war, die Sachen zu verstehen, was er gesagt hat, als für mich. Mhm. Und ich dann halt also relativ früh ihr irgendwie auch so helfen musste oder ihnen helfen musste, so mit Sprachsachen. Und Hinsborn hatte, als wir hingezogen sind, also nicht, dass ich wüsste, irgendwelche anderen Migranten. Und man muss sich irgendwie vorstellen, da wohnen so alteingesessene Leute irgendwie dieser Generation, da wohnen auch so ein bisschen low-key, so incestmäßig, also irgendwie, dass dann wirklich so auf dem Schulhof gesagt wird, der ist mit dem zusammen, hast du gerade diesen Cousin und so.
Also, ja, echt? Ihr weißt, so halt, richtig krass?
Ja, okay, weil wow, das Dorf halt wirklich so klein ist irgendwie und also ich habe voll auf so gehört, dass Leute irgendwie verwandt sind, so auch von denen, also von denen selber so, also wirklich so ein richtig alteingesessenes deutsches Dorf. So viele, das reflektiere ich heute erst, so Nazis auch, nicht nur also von der harten Sorte Springerstiefel irgendwie bis hin zu so ideologischen Nazis und Personen, die halt in der Wehrmacht irgendwie gedient haben, so alte Leute. Mhm. Das ist auch schwierig zu sagen, weil ich habe vieles damals nicht begriffen, weil bei mir in der Familie wurde nicht so viel, also es war immer klar und offensichtlich so irgendwie sind wir mit Migrationshintergrund, ich wusste immer, dass meine Eltern aus Kasachstan kommen. Aber sie haben nicht viel darüber gesprochen. Also sie haben nicht viel über ihre Migrationsbiografie gesprochen. Ich lerne jetzt erst so viel dazu, dass ich mir so eine Identität bilden kann. Ich habe zum Beispiel letzten Monat erst gelernt, dass nicht nur die Mutter meines Vaters aus der Ukraine ist, sondern der Vater meines Vaters auch. Und dass sie nach den 1960ern, weil die durften in der Sowjetunion sich halt auch nicht frei bewegen, gab es Sanktionen. Halt zurück in die Ukraine gegangen sind. So, ich dachte halt, dass die irgendwie direkt nach Kasachstan gegangen sind, aber das war halt nicht so. Und dann sind sie von da halt wieder weggeblieben, weil ich so arm da war. Und also solche Details, also lerne ich jetzt irgendwie erst. Das Ding ist, also bei, also besonders bei Russlanddeutschen, glaube ich, dass halt wenig irgendwie über die eigene Migrationsgeschichte so gesprochen wird, weil man als Deutsche unter Deutschen sein wollte und eben so wenig wie möglich auffallen irgendwie als Migranten, was auch gestützt durch die damalige Assimilationspolitik der Regierung war. Und zum Beispiel, meine Eltern haben mir sehr bewusst den deutschen Namen gegeben, also Daniel. Also ich heiße nicht irgendwie Nikita oder Sascha oder irgendwie sowas, wie jetzt Onkels von mir zum Beispiel. Die haben, also ich habe nicht wirklich die russische Sprache als Kind gelernt, das kam jetzt irgendwie erst im Erwachsenenalter. Ja, irgendwie, also ich war nicht so connected damit irgendwie damals. Ich habe das nicht so gefühlt irgendwie. Das ist jetzt irgendwie in den letzten Jahren erst gekommen. Deswegen schwierig zu beantworten, weil ich jetzt erstmal sowas damit gemerkt habe. Aber ich würde sagen, eher so in Hinsborn und da dann auch negativ eher. Deswegen,
genau, das wollte ich gerade fragen, ob das aber mal auch von außen an dich herangetragen wurde. Also.
Genau, da dann halt, weil die Nachbarn irgendwie, also. Das Ding ist aber auch, ich habe das damals nicht so stark gemerkt wie meine Eltern, weil die es auch anders abbekommen haben. Ich war ja noch ein Kind und konnte vieles nicht verstehen. Aber was ich zum Beispiel abbekommen habe, war, dass ich in der Schule zum Beispiel gecancelt wurde und irgendwie gesagt worden ist, dass meine Mutter eine russische Hure sei. Was ja auch so ein starkes Bild ist irgendwie von osteuropäischen Frauen, dass das alles sehr, sehr billige Frauen sind, die sich prostituieren und so. Es wurde halt auch oft vorgehalten irgendwie mir von anderen Kindern. Ich vermute, dass sie es von ihren Eltern gehört haben irgendwie, also vermutlich. Dass wir kriminell sein. Und wir dachten schon im Dorf so eine Zeit lang, bis heute vielleicht auch immer noch, so dass wir halt so dubiose Russen sind irgendwie. Und ja, also die haben auch immer sehr, sehr genau geguckt, was wir so gemacht haben, weil die irgendwas gedacht haben, dass wir irgendwas Kriminelles so abziehen. Also super strange auch. Genau. Ich habe letztens mit meiner Mutter gesprochen. Sie hatte früher, also sie hat versucht, sich so ein bisschen anzupassen und Anschluss zu finden in so deutschen Kreisen. Mein Vater hat das leider nicht geschafft, so, der hat keine deutschen Freunde hier.
Mhm.
Und sie hat halt so Kaffeeklatschen mit so ein paar Frauen immer gehabt im Dorf. Und die haben wohl, also, ihr regelmäßig uncoole Sachen zu uns Gesicht auch gesagt. Also zum Beispiel einmal ging es um Geld und meine Mutter hat, als sie nach Deutschland gekommen ist, halt wie viele so russische Frauen oder Frauen aus der Sowjetunion geputzt, weil ihre Bildungsabschlüsse nicht anerkannt wurden, jahrelang. Und war, als sie nach Deutschland, also nach Winsburg gezogen sind, also wir waren halt schon so ärmlich. Und dann hat sie aber irgendwann angefangen, durch Glück halt doch noch ganz nice Geld zu verdienen. Und eine Freundin, in Anführungszeichen, von ihr hat dann irgendwie sich darüber echauffiert, wie es sein kann, dass es selbst Natalia, so heißt meine Mutter, besser geht als ihr, also von wegen, dass sie die Migranten jetzt nicht verdient. Oder ganz früher, als ich noch jung war und wir das Haus gekauft haben, auf Kredit natürlich, hieß es halt auch irgendwie so von wegen, wir würden das vom Staat geschenkt bekommen, wir seien Sozialschmarotzer. Und so. Dabei haben meine Eltern halt, also sie waren halt nie arbeitslos, sie haben halt immer gearbeitet, seitdem sie arbeiten durften hier.
Weil es ganz spannend ist, weil ich gerade, wo du so davon erzählst, habe ich mich gerade so gefragt, beziehungsweise ist mir gerade so aufgefallen, dass ich in Sachsen-Anhalt tatsächlich, ich kann es nicht mehr so ganz differenzieren, ich habe mich damals nicht so gut damit beschäftigt, aber ich weiß zum Beispiel, schon in der ersten Klasse, als ich noch in Magdeburg zur Schule gegangen war, wir hatten auf jeden Fall eine Mitschülerin, die russischsprachig war. Mein Papa, meine Mama, die haben halt alle Russisch gelernt. So, meine Mutter war auch noch ziemlich gut im Russischen so in den 90ern und 2000ern. Heutzutage, nicht Naju. Aber so, ne, ich hab mich gerade so gefragt, so wo ich mit auch so mit russischer Sprache und russisch sprechenden Menschen, wo das bei mir präsent war. Und ich habe das Gefühl, also im Vergleich zu dem, was du gerade gesagt hast, habe ich das schon auch aktiv wahrgenommen, so russischsprachige Menschen. Genau, dass ja wahrscheinlich einfach auch nochmal so ein großer, einfach auch ein krasser Unterschied ist zwischen so ostdeutschen Bundesländern und westdeutschen Bundesländern aufgrund dieser ganzen Story und Geschichte und allem drum und dran.
Ich glaube, die wurden schon aktiv wahrgenommen, auch im Westdeutschen. Also die Leute wussten im Dorf halt, dass irgendwelche Russen gekommen sein sollen. Das ist also halt auch so absurd, wenn irgendwie sind in den Jahren neue Migranten gekommen auch. Auch wegen des Kosovo-Krieges, es sind halt immer Sachen passiert auf der Welt, weswegen Leute dazugezogen sind. Und als ich im Kindergarten war, gab es zum Beispiel eine türkische Familie, die ins Dorf gekommen ist. Und dann hieß es auch so, oh mein Gott, eine Kopftuchträgerin. Oder irgendwann sind so Leute, die aus Albanien geflohen sind, hierher gekommen. Und dann haben zum Beispiel in diesem Kaffeeklatsch meiner Mutter die anderen Frauen halt auch so gefragt, sind das Russen, das müssen Russen sein. Weil die dachten, dass die auch irgendwie was Kriminelles machen, die hatten irgendwie so Müllabfuhrservice oder so. Und also super strange.
So, auch so undifferenziert einfach.
Voll. Also sie wurden schon wahrgenommen, sehr bewusst. Es wurde halt, also ja.
Also was ja aber auch, was ja auch spannend ist, von so ne, einmal krass in die vorurteilsbeladene Trickkiste zu greifen und damit um sich zu hauen, aber in dem Moment, in dem andere Menschen noch dazukommen, dann deine Mutter anzusprechen und sagen, erklär uns doch mal, was ist, also so, ne, also da auch die Rollen so zu tauschen, ist ja auch.
Auch so voll so eine, auf meine Mutter kennt irgendwie alle Leute so. Nee, aber es gab schon viel Hate auch so, also es hat sich jetzt ein bisschen, das Interessante ist, hat sich so ein bisschen verändert, so aus meiner erlebten Erfahrung auch. Damals, so in den 90ern, gab es viel Hate, viele Leute mochten es nicht, dass Leute aus der Sowjetunion kommen, 2000 dann auch. Und es gab halt immer mal wieder irgendwie so Angriffe oder Pöbeleien auch bundesweit sehr negative Berichterstattung von, also nicht nur von irgendwie so konservativen Blättern, sondern so alle. Aber das Ding ist, man muss sich das politisch so ein bisschen denken, die Bundesregierung hat gedacht, da kommen oder ist so vermarktet, dass da Deutsche kommen, die hier wohnen dürfen, weil sie Deutsche sind. Was ja auch so ein bisschen ein Trugschluss ist, weil es eigentlich eine Reparationszahlung war aufgrund der, des stalinistischen Terrors. Aber genau, auf Grundlage dieser Erwartungshaltung waren dann super viele Leute irritiert, dass Russen gekommen sein sollen, die Russisch auf der Straße sprechen, die russische Traditionen und Kulturpraktiken irgendwie pflegen. Und darauf sind halt viele Leute nicht klargekommen irgendwie. Mhm. Und es sind halt auch so die 90er Jahre gewesen und es war halt super unruhig. vor allem auch in Ostdeutschland, weil du es angesprochen hast, es gab auch ein paar Russlanddeutsche, die da hingegangen sind. Ich glaube, dass das auch nochmal eine ganz andere Hausnummer ist, so, was so negative Erfahrungen angeht, weil da halt auch ein paar Leute gewohnt haben, die in den 90er Jahren dringend Arbeit gesucht haben. Mhm. Und dann kommen irgendwelche Migranten, deren Abschlüsse nicht anerkannt sind und die super easy in so Lohnarbeit reingesteckt werden können, weil die sich nicht beschweren oder es nicht besser wissen und so. Es gab halt schon so voll den sozialen Clash. Und das hat sich dann halt, also diese politischen Unruhen haben sich dann halt gepaart auch mit ja, halt so lang anhaltenden und tief sitzenden Narrativen, so von so antislawischem Rassismus. Mhm. Wir alle, die wir in Deutschland groß geworden sind, kennen ja irgendwelche dummen Witze über Polen, die klauen. Mhm. Und die wurden natürlich am Schulhof irgendwie so erzählt, so ganz banal. Wenn man heute darüber nachdenkt, also wie krass ist es, dass etwas derartig Entmenschlichendes so krass normal ist und halt nicht moralisch verwerflich. Und das ist halt, glaube ich, das Krasse, wenn man irgendwie über solche Migrationserfahrungen redet, dass in der Gesellschaft es nicht in der Art für Empörung sorgen würde, wenn man etwas Negatives gegenüber osteuropäischen Leuten sagt, wie wenn es auf Kontra stoßen würde, wenn man zum Beispiel offenkundig was gegen Schwarze sagt. Weil nicht, weil Schwarze nicht mehr von Rassismus betroffen sind, sondern weil in der Mitte der Gesellschaft so eine Art Anstand angekommen ist, irgendwie wenigstens so zu tun, als wären sie nicht rassistisch. Natürlich sind sie es aber alle. Genau, das ist halt eben bei osteuropäischen Leuten nicht so. Da ist dieses Bewusstsein nicht dafür, was früher krasses gemacht wurde, vor allem so zu Zeiten Hitlers, und was für eine Geschichte jetzt halt in den 90ern, 2000ern, 2010ern abgezogen wird.
Sind ja sehr umfassende, intensive narrative Prozesse, Geschehnisse, die da passiert sind. Und ich habe mich gefragt, wo war da für dich Raum auch zu deinem Queer-Sein zu finden oder dafür auch Raum zu bekommen, das positiv auch zu konnotieren. Ja. Genau, wenn das schon, also nach allem, was du erzählt hast, schon einfach bei mir so eine krasse Wolke an Ereignissen irgendwie aufmacht.
Voll, ist halt auch so ein schwieriges Ding, weil so Queer-Sein, LGBT-Sachen nicht so wirklich Thema in meinem Haushalt, in meiner Familie war. Mhm. Also es ist nichts, worüber ich meine Eltern irgendwann abreden hören. Die fanden es zum Beispiel ganz suspekt, irgendwie im Fernsehen so hin und wieder Olivia Jones zu sehen. Mhm. Es war halt lange Zeit kein Thema.
Klingt, als wäre es jetzt anders. Wenn du sagst, es war kein Thema, ist es jetzt Thema?
Ach so, ja, jetzt total. Damals, also es war halt nichts irgendwie, was ich mir vorstellen konnte, also nichts, was irgendwie so, wo ich wusste, dass es da ist, wo, glaube ich, das zum ersten Mal irgendwie, ich es wahrgenommen habe, war dann irgendwie so in der 6. Klasse, 5. oder 6. Klasse, dass es dann eben mir gegenüber negativ vorgebracht wurde, also ich irgendwie als sehr feminin oder genau feminin wahrgenommen wurde und dann in der Schule halt super ausgeschlossen wurde, deswegen halt Schulleben der Beleidigung hinterhergerufen wurde. Da habe ich auf der Hauptschule sehr stark mit gekämpft und es war echt keine schöne Zeit so. Und im Dorf dann auch. Und das war halt, also halt, ich wusste lange Zeit nicht, warum wird das gesagt, was ist das?
Was für eine krasse Parallele auch. Ja. Also so, ne, dass ja deine Migrationsgeschichte und die Migrationsgeschichte deiner Eltern an dich negativ von außen herangetragen wird und dann jetzt queer sein auch nochmal von außen negativ an dich herangetragen wird. Ja. Das klingt tough.
Gleichzeitig war das halt irgendwie nichts, worüber ich mit meinen Eltern immer reden konnte. Und das ist halt dann auch, je älter ich geworden bin, ein Problem geworden, weil damals zum Beispiel konnte ich nicht mit meinen Eltern über diese negativen Erfahrungen in der Schule reden, weil ich nicht wusste, wie soll ich ihnen sagen, dass Leute denken, dass ich schwul bin, weil dann würden sie denken, oder sagen vermutlich, warum denken sie das? Und ich halt das irgendwie sehr peinlich fand. Also das ist also super merkwürdig. Ich habe mich irgendwie so auf zwei Seiten geschämt. So einmal irgendwie so für dieses Migrantische. Mhm. Und konnte darüber nicht so wirklich mit meinen Eltern reden, weil sie nicht so gerne über sich selber als Migranten reden wollten. Und die waren halt auch selten da. So, die mussten halt die ganze Zeit hustlen. So für ein Scheißgeld irgendwie. Und auf der anderen Seite halt irgendwie dieses langsam irgendwie werdende Bewusstsein, ich könnte ja irgendwie queer sein. habe ich mich gerade super geschämt, von meinen Eltern drüber zu reden. Wollte ich das auf keinen Fall, auch weil die andere Probleme hatten und so und haben.
Gab es andere Menschen, mit denen du darüber reden konntest?
Sehr lange nicht. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich das erste Mal darüber gesprochen habe. Das war in der 9. Klasse. Ich glaube, da war ich 14 oder 15. Wir waren im Eiselmeer in Holland und es gab super den Konflikt irgendwie am Boot so mit den Klassenkameraden und allen, weil es da ein bisschen so Beef mit dem Lehrer gab. Da habe ich da irgendwie, weil es halt so nervig alles war, halt einfach so irgendwie Leuten gesagt. Und das war das erste Mal, dass ich darüber gesprochen habe. Dann habe ich mit immer mehr Leuten drüber gesprochen, so in meinem Umfeld, so mit Freunden.
Also über dich als Person, war das auch so ein Coming-out-Moment oder war es allgemein über Queersein reden?
So ein Coming-out-Moment, ja, schon. Und irgendwann, aber es war auch letztes so Coming-out-Moment, weil irgendwann habe ich es dann so selbstverständlich einfach so genommen und aufgehört, das Leuten irgendwie so zu sagen aktiv. Und dann habe ich, genau, das war halt auch total interessant, also zeitgleich mit dem Coming-out irgendwie, habe ich dann angefangen, so Freunde zu finden und irgendwie so abzuhängen mit Leuten und so voll das eigene Leben zu entwickeln, was halt voll geil war irgendwie. Endlich mal, also nicht mehr so alleine zu sein und das war das letzte Jahr auf der Hauptschule auch irgendwie. Ich habe Selbstbewusstsein sehr viel gepackt so und habe ich da halt so ein bisschen so selbst gefunden. Es war aber auch eine schwierige Zeit, weil ich konnte mit meinen Eltern halt nicht drüber reden. Ich habe mit denen bis heute halt nie über irgendwie Beziehungen oder Präferenzen oder irgendwas dergleichen gesprochen, was mich angeht. Also mit keinem in meiner Familie. Ja, und das ist halt auch so ein bisschen schade, weil es halt einen sehr großen Stellenwert in meinem Leben aktuell hat. Aber also meine Familie halt auf mehreren Ebenen und das ist eine, halt nicht an meinem Leben teilhaben kann.
Ich habe mich in dem Atemzug gefragt, das klingt irgendwie alles so nach ziemlich heavy Tobak. Und diese ganzen Sachen von, das ist nicht cool, dass du bist, wie du bist. Und das ist nicht cool, dass du bist, wie du bist. Ich habe mich gefragt, wo hast du Räume und Wege gefunden, zu dir selbst zu finden? Was hat dir da Kraft gegeben? Was waren so Punkte, wo du einfach gemerkt hast, wer du bist in dem Moment? Also, weil das klingt irgendwie, alles ist so in der Negation so, das ist nicht cool und das ist nicht cool. Wie hast du zu dir selbst gefunden?
Also ich glaube halt viel, was heißt zu mir selbst gefunden? Irgendwie so als gäbe es, also es hört sich halt für mich ein bisschen an, so als gäbe es irgendwie so das wahre Ich irgendwie, was ich finden muss. Ich glaube, das, was mich ausgemacht hat irgendwie heute in meiner Entwicklung, war eben genau, dass ich in der 9. Klasse dann angefangen habe, wirklich so intensive Freundschaften zu knüpfen und viel rauszugehen, Leute kennenzulernen, mit Leuten zu sprechen. Es hat halt voll geklappt irgendwie. Ich habe dann angefangen, halt so migrantische Mädels irgendwie kennenzulernen. Und mit denen halt also super viel Zeit zu verbringen. Wir haben oft beieinander übernachtet irgendwie, viel miteinander gemacht, sind viel miteinander gereist und so. Und wirklich, also waren so eine Gruppe an irgendwie so Migras, super cool waren. Das heißt, ich konnte mit denen halt irgendwie über dieses Migrantische reden, wobei es damals nicht so hart Thema für mich war, weil ich es noch nicht ganz begriffen habe. Und auf der anderen Seite konnte ich aber halt so meine Identität halt irgendwie, so meine Queerness halt davor also für mich finden und erkennen. Und die haben mir halt voll viel geholfen. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, also das ist ein Punkt, ein zweiter würde ich dann gleich noch nennen, der mich halt so voll geformt hat. Aber ein Punkt zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich bin dann beim Dorf, also es gibt halt keine Clubs, keine Bars, keine Kulturstätten, wo man so eine queere Identität formen kann oder finden kann. Deswegen bin ich viel zu jung irgendwie auf so Dating-Apps gegangen. Damals noch im Browser, weil es noch keine Apps gab.
Ich erinnere mich.
Beispiel, also ich bin öfters von zu Hause abgehauen auch so, weil es da nicht so gut für mich war. Und habe dann also einmal was richtig Dummes gemacht, jemanden geschrieben. Und der wusste, dass ich zu dem Zeitpunkt 15 war. Ich war vielleicht, 16 war ich vielleicht, aber ich glaube eher, dass ich 15 war. Und der Typ war irgendwie 28 oder so. Und hat er mich abgeholt. Weil ich meinte, ich komme auf meine Eltern, ich muss irgendwo hin. Und der ist 50 Kilometer gefahren. Der hat wirklich weit weg gewohnt. Ich weiß gar nicht, wie ich auf ihn gekommen bin, aber er hat mir geschrieben. Ich bin nicht in seine Wohnung gefahren. Und es war super strange. Safe wollte er irgendwie Sex oder so, weil da waren.
Also, er hat dich abgeholt und hat.
Mich zu sich gefahren, weil ich wollte von meinen Eltern wieder weg und hatte keinen Bock irgendwie mehr auf die. wieder mal. Und er hat mich dann zu sich gefahren, 50 Kilometer, und da waren in seiner Wohnung so, so pornografische Inhalte irgendwie überall. Und ich war so, ach du Scheiße, was passiert jetzt hier? Und wollte dann erst dann rauchen. Und dann habe ich zum Beispiel eine von diesen Freundinnen angerufen und meinte so, hey, holst du mich bitte ab? Mhm. Dann hat ihr Vater mich abgeholt, das ist super nett. Und das hat mir halt so voll, also halt, habe ich voll draus gelernt, so diese, also das ist halt auch so ein Ding, wo ich halt öfters mal nachdenken musste. Ich bin froh, dass nichts passiert ist, es ist sehr gut geändert. Und ja, also solche Momente sind irgendwie schon oft passiert, dass ich dann auf die Eltern von Freundinnen irgendwie mich verlassen konnte. Mhm. Und auf Freundinnen mich verlassen konnte. Und das hat mir halt zum Beispiel, also mich unglaublich empowert, mich voll selbstbewusst gemacht, weil ich mit denen reden konnte, die mir wiedergespielt haben, dass ich ein cooler Mensch bin irgendwie. Und
voll.
Mit denen halt coole Aktivitäten auch so machen konnte. Und ein anderer Moment, der halt sehr maßgebend für meine Entwicklung war dann, das ist super absurd irgendwie. Also ich komme aus einem, also sehr, so aus einer Arbeiterinnenfamilie, so meine Eltern, wie gesagt. Also wir waren eine Zeit lang ziemlich arm so. Mein Vater, also verdient jetzt seit 27 Jahren, arbeitet er irgendwie in seinem Beruf. So 10 Euro die Stunde nur. Also richtig wenig dafür. Und macht so Bauarbeit, so richtig harte körperliche. Meine Mutter ist halt Kassiererin jetzt. Und dementsprechend, also wir sind halt, also man könnte sagen, so Arbeiterklasse-mäßig. Halt auch, die haben auch nicht studiert, die haben wenig formale Bildung, die wissen nicht, wie es in Deutschland abgeht, die sind Nichtwähler und sowas. Und wenn ich so zurückblicke, ist es halt voll krass, was für einen Klassenaufstieg ich jetzt mache. Also ich bin jetzt bald mit meinem Master fertig, nächstes Jahr würde ich gerne promovieren, dies, das, Adidas. Und das ist halt zurückzuführen irgendwie auf, also ich war schon immer voll interessiert, aber ich habe dann irgendwann, ich hatte eine Mandelentzündung, ich war krank im Bett und dann lief nichts im Fernsehen, überall war Werbung, außer, das glaube ich ZDF war es, und da lief Anne Will, also diese Talkshow mit dieser lesbischen Frau.
Sonntags.
Ja. Wobei ich möchte nicht betonen, dass sie lesbisch ist, aber sie ist, das fand ich irgendwie interessant damals.
Und ah, ich fand das schon gut zu wissen, dass sie lesbisch ist.
Ich fand es auch super interessant.
Genau. Also ich finde, also so, ne, ich würde es nicht immer in den Vordergrund stellen, aber ich finde es schon auch gut zu wissen.
Ja. Genau. Und da war dann eine Folge, es ging um soziale Ungleichheit und es war Sarah Wagenknecht von den Linken da.
Classy.
Und voll. Und da hat sie irgendwie so gelabert von wegen, die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer, dies, das. Kleine Einkommen und irgendwie ArbeiterInnen und so. Und es hat mich irgendwie so fasziniert, dass ich dann sehr obsessiv war und irgendwie so alle ihre Interviews gegoogelt habe. Ich wollte sie unbedingt kennenlernen. Habe ich dann auch 2 Jahre später.
Wirklich?
Im Bundestag. Ich durfte sie für einen Zeitungsartikel interviewen.
Krass.
War ich unglaublich stolz drauf. Und genau, also es ist dann so voll schnell gegangen. Ich habe mich dann so voll daran reingelesen. Habe dann ein paar Wochen später angefangen, halt mich so politisch zu engagieren. Und halt bleibt in so Gruppen reingegangen und habe mich halt politisiert. Und es hat mir dann halt geholfen, aus diesem Kaff rauszukommen tatsächlich. Weil ich dann in der Hauptschule oder auf der Hauptschule meinen Realschulabschluss gemacht habe und dann endlich in eine Großstadt konnte. Siegen ist die kleinste Großstadt in Deutschland. Ich habe immer noch in Hünsborn eine Zeit lang gewohnt.
Ab wann ist eine Stadt eine Großstadt?
Ab 100.000 Einwohner.
Und Siegen hat genau 100.000?
Genau 100.000, ja.
Okay, good to know. Ja.
Und genau, das war halt super einschlägig, dass ich dann halt für mich so gut entschieden habe, so, okay, ich möchte jetzt nicht irgendwie so eine Friseurausbildung oder Erzieher oder Bürokaufmann machen oder sowas, was eigentlich der Plan war, sondern ich möchte Abitur machen und möchte studieren, so, shine bright like a diamond mäßig, so, warum mich klein machen irgendwie, wenn das probieren einfach. Und das war halt super einschlägig, weil ich das dann also sehr durch mein Leben gezogen hat. Ich habe dann eben durch die Politisierung halt so viel über mich selber nachgedacht und auch gelernt. Und ja, das ist halt so, diese beiden Sachen, zu einmal, dass ich so diese vielen migrantischen Mädels so in meiner Jugend hatte um mich herum, dass ich bis heute auch zieht. So, ich bin halt also zum größten Teil mit migrantischen Frauen so irgendwie befreundet und unterwegs. Und dann zum anderen halt eben diese Politisierung und dass ich aus dem Dorf rausgegangen bin, auf eine Schule in einer Stadt, wo ich mich neu auch so erfinden konnte. Also niemand kannte mich da. Hat mir halt unglaublich geholfen.
Ich möchte einen kurzen Kommentar, den erlaube ich mir zu Sarah Wagenknecht. Man kann sie auch sehr kritisch sehen in ihren Aussagen hinsichtlich Identitätspolitik. also so, ne, nicht, dass wir jetzt hier ein Fan, also wir machen hier keinen Fanclub auf. Ich wollte nur, sagen, so, ne, ist ja auch, ich sehe sie auch nicht ganz unumstritten. Das war mir kurz wichtig noch zu sagen.
Also auf jeden Fall ist sie also hart am rechten Rad am Fischen. Ich habe darüber also früher nicht so viel nachgedacht tatsächlich. Also ich wäre interessant, eben zu gucken, ob sie früher schon so unterwegs war. Vermutlich, weil ihr Partner Oskar Lafontaine übrigens sehr gegen Russlanddeutsche gehetzt hat auch.
Wirklich?
Mhm. Ja, der meinte, dass das Theater noch was da sein, keine Deutschen und so. Und also. Und deswegen vielleicht auch nochmal zu dem Thema Russlanddeutschen am Dorf so. Also auch so linke Parteien, also fanden das erstmal suspekt, so die SPD, wenn man sie als links bezeichnen möchte überhaupt. Die waren halt lange Zeit auch so gegen Russlanddeutsche, also die Grünen auch. Also niemand wusste, was man mit denen anfangen soll, oder allgemein russische Migranten so. Und genau, Wagenknecht hat mich halt super inspiriert, weil sie dieses Klassending irgendwie, dieses Klassenbewusstsein bei mir geweckt hat. Und später kam dann so, dass ich halt viel erst mich so mit queeren Themen auseinandergesetzt habe und dann später noch mit so migrantischen Themen. Und genau.
Genau, was ja auch wieder dazu führt, dass ja irgendwie so Klassismus als eine Analyse ja irgendwie auf wie so ein Brennglas ist, wo ich würde fast sagen, alle sozialen Kategorien halt irgendwie mit reinkommen. So, ne? Mhm. Queere Menschen sind halt, also Queersein und Klassismus ist halt ein Ding, oder Queersein und Prekärsein ist halt ein Ding, so, ne? Migrantisch zu sein und halt irgendwie prekär beschäftigt zu sein oder prekär zu leben, ist halt ein Ding. Und ich glaube, der Klassismus schmilzt das ja irgendwie auch alles so zusammen.
Voll.
Ich würde nochmal gerne ganz kurz zurückkommen, als du meintest, du bist mehrmals von zu Hause abgehauen.
Ja.
Ich habe mich gefragt, hat sich dadurch das Verhältnis zu deinen Eltern dann eigentlich verändert? Weil ich mich gerade gefragt habe, so, das kann ja auch ein krasser Wake-up-Call sein, für Eltern zu sagen so, hey, bis hier und nicht weiter und ich weiß nicht, was ich machen soll, deswegen hau ich jetzt ab. Wie haben deine Eltern darauf reagiert und hat sich da was verändert?
Ich glaube, die sind irgendwann sind sie damit resigniert, es hätte schon eine strenge Erziehung so.
Mhm.
Also es gab schon so gut Regeln und auf jeden Fall so eine, sag ich mal, sowjetische Erziehung.
Was heißt das?
Also sehr streng. Ich glaube, die wussten nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Also die haben auch nicht darüber gesprochen. Also es ist nicht so, dass irgendwie, dass ich zum Beispiel abgehauen bin und dann irgendwann wiedergekommen bin oder so und wir uns an den Tisch gesetzt haben und darüber gesprochen haben, sondern ich habe dann Ärger bekommen und die haben mich, also dann, ja, ich habe dann Ärger bekommen. Und mir wurde dann gesagt, was ich tun soll. So. Also es gab da nicht. Und das hat halt, also, um den Konflikt vielleicht auf einen Punkt runterzubrechen, also wir leben in derartig anderen Lebensrealitäten, meine Eltern und ich, was sich jetzt in den Jahren immer weiter ausdifferenziert hat. Angefangen damit, dass ich unabhängiger wurde, eigene Freunde kennengelernt habe, von ihnen andere Lebensweisen kennengelernt habe.
Verstehe.
Dass meine Eltern kein Verständnis davon haben. Also es gibt ja keine Basis, mit denen ich mit denen reden kann. So, wenn ich jetzt meine Mutter anrufen würde, ich wüsste nicht, worüber ich mit ihr reden soll, weil ich kann ihr nicht sagen, wie mein Date letzten Abend irgendwie war. So. Ich kann mit ihr nicht darüber reden, worüber ich meine Masterarbeit schreiben sollte. Das Einzige, worüber ich gerne mit ihr rede, ist halt irgendwie so, wenn ich ihr Fragen zu ihrer Migrationsgeschichte stelle. Aber das ist dann halt auch irgendwie strange, wenn wir kein Smalltalk haben.
Sehr deep dive direkt.
Voll. Und das habe ich halt irgendwie so, seitdem ich aufs Gymnasium gegangen bin, immer stärker so, weil unsere Wege sich halt so weit auseinander dividieren. Mhm. So, die sind halt richtig Arbeiterklasse, so migrantische Arbeiterklasse. Und leben halt so voll in einer anderen Welt als ich jetzt. Und das ist halt auch so ein Thema, wo ich halt so gerade noch keinen Umgang habe. So, ich bin mir unsicher, ob ich mich selber mehr bemühen sollte irgendwie, auch weil ich super viele Fragen habe und super viele Dinge so über uns wissen möchte, unsere Geschichte. Auf der anderen Seite finde ich es einfach super anstrengend und belastend teilweise mit denen irgendwie umzugehen, weil die eben keine Sensibilität für irgendwelche Dinge haben und halt auch also nicht lernfähig sind irgendwie und mich ziemlich halt abfangen können und also ständig irgendwie in alte Verhaltensmuster reinmachen, die für mich zum Beispiel auch so in gewisser Weise irgendwie retraumatisierend sind. Ja, deswegen, also schwieriger, sehr schwieriger Umgang. Mhm. Ja.
Welche Fragen würdest du sie gern fragen?
Also mit meinem Vater habe ich zum Beispiel, also mit meiner Mutter habe ich ein besseres Verhältnis mittlerweile, als mit meinem Vater, mit ihm habe ich seit mehreren Jahren nicht mehr wirklich gesprochen.
Mhm.
Und dementsprechend weiß ich halt wenig, wie es für ihn war, hier nach Deutschland zu kommen.
Mhm.
Ich weiß über meine Oma, dass er, oder meine Mutter, dass er eigentlich in Kasachstan bleiben wollte.
Mhm.
Und also über ihr Leben will, also halt diese, also diese Basics irgendwie, halt wie es für sie war hier in den ersten Jahren, ihre Erfahrungen waren, weil, also die hatten nicht geile Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, mein Vater noch mehr, weil er ist, glaube ich, auch sehr schüchtern, er hat keine Freunde hier finden können. Vielleicht, weil er halt auch als irgendwie Russe wahrgenommen wurde die ganze Zeit und er ist schon auch so wopnik, würde man sagen, im Russischen, so ein Bauern ein bisschen. Und es würde mich halt voll interessieren, auch damit ich ihn besser verstehen kann, so. Aber geht halt nicht.
Gibt es denn Irritationen, wenn du dann von deiner Familiengeschichte erzählst?
Es ist halt immer auf so unterschiedlichen Arten und Weisen. Es kommt halt darauf an, so wer das irgendwie wie hört, so auf der Arbeit zum Beispiel, ist das irgendwie gefallen, weil genau, wir arbeiten ja immer spät aus Zitellen unter anderem und Geflüchteten. Und ein Kollege von mir hat zum Beispiel sowas Merkwürdiges über Tschetschenen gesagt, dass das halt irgendwie so voll die rückschrittlichen Hinterwäldler sind und so. Und ich fand das halt irgendwie komisch und hab da ein paar so Nachfragen zu gefragt. Da meinte er halt irgendwie, ob ich da Verwandtschaft habe oder irgendwie so Bezüge. Und dann habe ich halt erklärt, dass man von mir aus Kasachstan kommt. Und dann hat er halt angefangen, so komisch, also dann kommt halt so komisches Zeug, so entweder so eine Fetischisierung, wie geil es oder Exotisierung, wie geil es da doch ist und so. Was halt, also natürlich die Landschaft ist geil, aber es ist halt arm. Und halt irgendwie so komische Sachen halt irgendwie so. Also komische Sprüche von wegen irgendwie, dass man nicht kalt sei, weil es ist sibirische Kälte oder so, oder halt irgendwie so ganz komische Bilder irgendwie. Zum Beispiel dachte der Typ auch, was super merkwürdig ist, weil wir mit Spätaussiedlern arbeiten, dass das Juden sind. Es gibt SpätaussiedlerInnen, die jüdisch sind, aber nicht alle halt. Oder da wird halt irgendwie so ganz komisch über so osteuropäische Frauen gesprochen, irgendwie meine Anwesenheit, so ob ich irgendwie Leute klären kann, also super absurd. Also es ist nicht so, dass mir dann irgendwie so gesagt wird, Russen sind scheiße. Das bekomme ich halt, also manchmal bekomme ich das mit, dass Leute irgendwie Osteuropäer irgendwie nicht so nice finden oder Frauen finden, sondern es ist dann halt irgendwie so, also wirklich so absurde Sachen und so absurde Aussagen, die dann irgendwie kommen. Wo es dann eher halt irgendwie merkwürdig ist, wo ich es merke, ist, wenn das so mit im Zusammenhang mit so Queersein aufkommt.
Inwiefern?
Die haben dann eine genaue Vorstellung, wie so meine Geschichte sein soll, dass sie aus so voll den schlimmen Verhältnissen kommen, dass meine Eltern voll homophob sind und so. Oder allgemein, dass Osteuropa voll homophob ist. Und das ist halt so voll das komische Bild, weil meine Eltern waren nie mir gegenüber homophob. Klar gibt es Homophobie in Osteuropa, aber so gibt es auch hier in Deutschland.
Ja, ich würde gerade sagen, in Berlin werden Leute auch auf der Straße zusammen.
Also nicht nur in Berlin, sondern im Dorf zum Beispiel. Also, genauso schlimm, also vor allem wenn es so katholische Dörfer
ist. Auch bei mir vor der Haustür schon passiert.
Und das andere Ding ist halt auch so, dann wird halt irgendwie so versucht, Homophobie outzusourcen und irgendwie ich so bemittle halt oder so, damit die sich zeigen können, wie geil sentimental und gebildet sie sind und weltoffen. Aber das sind dann so Leute, die haben einfach keine Ahnung. Also zum Beispiel, man kann, wenn man aus Osteuropa ist, auch als Osteuropa, was nicht in der EU ist, wie Russland zum Beispiel, kein Asyl aufgrund von Verfolgung basierend auf der sexuellen Identität oder geschlechtlichen Identität bekommen. Es werden mehrmals im Jahr hunderte von Anträgen eingereicht, die aber nicht angenommen werden, weil entweder angezweifelt wird, dass man irgendwie queer ist, oder aber gesagt wird, dass die konkrete Bedrohungslage im Herkunftsland, zum Beispiel Russland, nicht stark genug ist, als dass man ein Asyl rechtfertigen könnte. Und also das ist halt so ein Ding. Also das fuckt mich halt zum Beispiel super ab, dieses Unwissen irgendwie. Es ist so, als wäre Osteuropa so die Box der Pandora irgendwie. Also niemand hat eine Ahnung davon.
Machst du diese Aufklärungsarbeit? Also weil es auch diese komplexe Familiengeschichte, die ihr irgendwie habt und das dann runterzubrechen in so vermeintlich simple Kategorien. Klärst du Leute auf, machst du da die Aufklärungsarbeit oder denkst du dir oft auch, ach geschenkt, kein Bock?
Ja. Manchmal so, es kommt darauf an, ob ich die Leute wiedersehe oder nicht. Also wenn es irgendwelche Leute sind, die keine Ahnung was sagen. Also zum Beispiel, was halt oft passiert, also da passiert es oft erst tatsächlich auf so standortbasierten Apps, auf denen geschrieben werden kann, so Dating-Apps halt.
Gut die Namen umschriften.
Genau. Ich bin mir da nicht sicher, warum, vielleicht weil ich in meinem Profil auch stehen habe, dass ich Russisch kann. Das Profil ist aber auf Deutsch. Denken Leute oder fragen Leute vielleicht auch wegen den Bildern, I don't know. Wo ich herkomme, weil ich irgendwie südländisch, was ja auch alles mögliche heißt, aussehen würde. Und da sage ich dann meistens etwas im Gespräch mit Podcast an. Dann lasse ich es auch dabei, weil es ist kein Raum, so, wo ich irgendwie darüber reden möchte. Einmal ist mir da was Merkwürdiges passiert. Ein Typ hat dann irgendwie geantwortet, wurde deine Familie deportiert? Also irgendwie wusste er, dass es um SpätaussiedlerInnen oder Russlanddeutsche gehen könnte. Und das fand ich irgendwie strange. So halt auf diesen Plattformen wird halt in der Regel nicht irgendwie über Deportationsgeschichten gesprochen. Und das fand ich so merkwürdig, so diese Audacity, so mich das zu fragen, eigentlich so voll das schlimme Thema auch, so, weil viele von meiner Familie gestorben sind, deswegen. Genau, und genau, wegen diesen Impulsen von außen, dass ich halt irgendwie auf das gemerkt habe, so, okay, ich passe, also auch die Kreise, in denen ich mich bewege, also erst war ich halt in so weißlinken Kreisen von ohne Migrationshintergrund unterwegs, das passt irgendwie nicht, ich fühle mich wohler in migrantischen Kreisen. Und dann habe ich halt auch angefangen, so aktivistisch in migrantischen Kreisen eher unterwegs zu sein. Und da dann mit der Zeit halt so gefragt, okay, was ist mein Platz hier eigentlich? Weil mein Name ist Daniel Heinz, so, ich sehe weiß aus. Ich habe weiße Privilegien auf jeden Fall. So auf dem Arbeitsmarkt, wenn ich mich bewerbe, denken die, okay, weißer Mann, geil. Mit den Jahren jetzt, weil auch es halt super viele so Kulturpraktizierende gibt, super viele JournalistInnen, MedienmacherInnen, AktivistInnen, die genau dieses Thema beschreiben, grenzenübergreifend von irgendwie Post-Ost sprechen. Also Russland, Deutsch, Juden, Bildungs- und ArbeitsmigrantInnen und so weiter, Geflüchtete aus Osteuropa und versuchen irgendwie da eine gemeinsame Identität zu beschreiben und Erfahrungen irgendwie lautstark kundzutun. Und seitdem, also nur seit so 2 Jahren, seitdem ich das mitbekomme, zum Beispiel beim X3-Podcast oder beim Post-Ost-Pride-Podcast, also das hilft mir halt sehr, die Beschäftigung. Und auch, weil ich jetzt in Berlin, das habe ich zum Beispiel lange Zeit nicht gemacht. Ich war lange Zeit mit allen möglichen Migras unterwegs, nur nicht mit Russischsprachigen. Und hier in Berlin habe ich das jetzt, dass ich irgendwie so eine Gruppe habe, mit denen ich mich regelmäßig treffe, wo wir über Themen reden und aufarbeiten. Und das hilft mir halt sehr.
Das verstehe ich. Voll. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar habe ich mich gefragt, jetzt haben wir über Russland gesprochen, über die Ukraine und nach Kasachstan. Warst du jemals selber dort? Ja. Und falls ja, wie war das für dich?
Ich habe in der Ukraine studiert und gearbeitet. 2018 bin ich über Silvester das erste Mal dahin gegangen. Es war immer voll spannend. Ich habe voll lange auch so gedacht, so, ja, die Ukraine, das gefällt mir voll, also voll heimatlich. Hier wird Russisch gesprochen, also nicht überall, wegen des Konfliktes mit Russland. Ist jetzt die Nationalsprache Ukrainisch schon stärker, die Amtssprache Ukrainisch stärker in den Vordergrund gerückt. Aber Leute verstehen mich, wenn ich Russisch rede. Und das fand ich halt voll so familiär von alles, weil ich halt in den letzten Jahren auch so wenig Kontakt zu meinen Eltern hatte oder habe. Und darum halt irgendwie so dieses Soul Food zum Beispiel, das geile russische Essen, was ich von zu Hause kenne, da irgendwie essen konnte und so. Und die Leute halt auch so waren irgendwie ein bisschen, wie ich es kannte. Genau, ich dachte halt vor langem, so, das ist irgendwie so ein Stück Heimat für mich. Hab dann aber beim letzten Besuch tatsächlich ein bisschen in den sauren Apfel beißen müssen, weil ich dann auch Erfahrungen zum russischen oder ukrainischen Faschisten hatte, der dann also mich als also Migrant halt irgendwie wahrgenommen hat und dann halt, also ja.
Auf welcher Grundlage hat er dich so wahrgenommen?
Es war halt super das merkwürdige Gespräch. Das Ding ist, ich war zu dem Zeitpunkt super stoned. Deswegen, I don't know, was jetzt so Anxiety war und was halt so reasonable concerns für mich sind. Irgendwie, ich war da mit einem anderen Dude, auch im Russlanddeutschen, Erwin, wir haben Deutsch zusammengesprochen, auf so einer Parkbank geraucht, gesmoked. Und der Typ war dann halt da mit so einer Frau und die haben sich gestritten auch irgendwie. Irgendwie wollte er, glaube ich, auch an sie ran und so. Und er war genervt, dass wir hingekommen sind und da auf die Bank fahren. Aber es war viel Platz zwischen uns so. Und ist er zu uns gekommen, hat uns auf Russisch so angesprochen und uns gefragt, so, wer wir sind, so, dies, das. Da habe ich irgendwie gesagt, dass wir aus Kasachstan oder meine Eltern aus Kasachstan sind. Und dann hat er irgendwie komisch reagiert, ist dann abgehauen. Und meinte aber so, wir können zu ihm gehen. Dann sind wir nachts zu ihm gegangen, so, wollen ein bisschen chillen. Und dann hat er angefangen, so Nazi-Musik anzumachen. Also so vom Dritten Reich.
Ach, krass.
Aha. Und uns halt so ein bisschen halt so dumm anzumachen und auf Russisch und so, ihr seid, und hat er gefragt, woher wir sind, zum Beispiel aus Deutschland. Und irgendwie so, ihr seid keine Deutschen, so, warum spricht ihr so komisch Russisch? Und also ich glaube, also vermutlich dachte er, dass wir irgendwie so Arbeitsmigranten sind, aus Bulgarien oder so, die nicht gut Russisch können. Und deswegen irgendwie was anderes sagen, damit sie nicht gehatet werden oder so. Oder, weil das so unterstellt war, dachte halt, also hat er halt auf dem Schirm gehabt, dass wir Russlanddeutsche sind und deswegen so Nazi-Musik angemacht, I don't know.
Ja, also super strange.
Super strange, voll. Genau. Aber das war so die einzige, so eine echt negative Erfahrung, die ich in der Ukraine bisher hatte. Und ich verbinde sehr gute Dinge mit dem Land. Ich habe sehr schöne Freunde von dort. Ich bin gerne dort. Mein Reisetipp an deine ZuhörerInnen, so man kann von Berlin aus 5 Euro nach Odessa fliegen oder nach Kiew.
5 Euro?
Es ist scheiße günstig. Ich hatte jetzt im Januar zu Corona-Zeiten, mit der auch das keiner so in den Kauf belegt, so screenshotten, für 10 Cent einen Flug nach Odessa gebucht. Es ist günstiger, als wenn ich in meinem Dorf so mit dem ÖPNV fahre, manchmal so 4,60 Euro, was das ein Ticket. Man kann da super günstig Urlaub machen, das ist mein Geheimtipp. Wenn man es ländlich mag, auch unglaublich geil, weil das ist dort richtig ländlich. Es ist nicht so hart industrialisiert wie Deutschland. Und voll schön.
Danke für den Tipp. Mal gucken, wie lange es jetzt noch ein Geheimtipp bleibt.
Ja.
Im Gespräch mit Daniel habe ich einmal mehr für mich festgestellt, wie tief verwurzelt Rassismus ebenso wie Queerfeindlichkeit in unserer Gesellschaft noch ist und wie diese Diskurse nachhaltig wirken und ganze Generationen begleiten. Und auch wenn sich Menschen Orte suchen, in denen sie diese Erfahrungen weniger machen, Diskriminierungen prägen und zwar ein Leben lang. Deshalb finde ich es wichtig, Rassismuserfahrungen genauso wie queerfeindliche Erfahrungen ernst zu nehmen, gemeinsam für eine inkludierende antirassistische Community einzutreten und diesen Prozess gemeinsam als lebenslanges Lernen und solidarisches Miteinander zu gestalten. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank dir, Daniel, dass du so ehrlich über deine Erfahrungen berichtet hast, uns Einblick in deine Familienbiografie gegeben hast und all das Wissen, was du mit uns geteilt hast. Das war Somewhere Over the Hay Bale. Ihr findet mich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. So wie Daniel zum Beispiel. Und so wie es viele andere tolle Menschen bereits getan haben. Ich freue mich auf euch. Bis dahin.